Buchgebabbel, der Podcast rund ums Büchermachen.
Herzlich willkommen, liebe Freunde der Trivialliteratur. Hier ist wieder Melli Müller mit dem Buchgebabbel. Es sollte Folge 34 sein, aber mit den Zahlen habe ich es nicht so. Egal, wir sind hier und heute habe ich wieder einen Gast oder sagt man Gästin, keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist hier wieder mal die Sisi Steuerwald, die könnt ihr jetzt hier sehen. Hallo Sisi, schönen guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen und vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Maddie.
Gerne doch, ich rede doch gerne mit Fachkräften. Ja, soll ich dich vorstellen? Also das, was ich weiß, du kannst es ja gerne ergänzen. Also Sisi Steuerwald ist dein Name. Du bist in meinen Augen eine Literaturaktivistin. Du bist ja vielseitig unterwegs. Bist ja nicht nur Autorin, du bist ja auch Schreibcoach. Du bist Vernetzerin, Literatur, ja sowas wie eine Buchhändlerin auch noch. Eine Art Agentin, also alles rund ums Buch kann man bei dir bekommen. Das ist jetzt komplex. Ich würde sagen, wir gehen mal Stück für Stück vor. Wir fangen erstmal an mit deiner Autorentätigkeit, weil wir sind hier beim Buchgebabbel. In welche Richtung würdest du dich denn einordnen als Genre?
Also unter meinem Klarnamen Sisi Steuerwald schreibe ich Liebesromane, mittlerweile sehr regional und Kinderbücher und habe ein offenes Pseudonym, das ist S.R. Taxwood. Darunter schreibe ich Romantasy und Fantasy.
Das ist mal ein schönes Thema. Das ist ja gerade schwer im Hype, Dark Romance und...
Nee, das schreibe ich nicht.
Nein, ist das nicht? Wie hast du es genannt?
Auf gar keinen Fall.
Ja, aber jetzt, du weißt es bestimmt. Also ich habe das nur mal... Also ich weiß nicht, ob es richtig verstanden. Also Dark Romance ist böse Liebesbeziehung, also toxisch und so, ne?
Jetzt muss ich aufpassen. Ich habe ja viele Autoren, Kolleginnen, die das gerne schreiben und es gibt ja eine große, große Fangemeinde, die das liest. Ich bin überhaupt kein Freund davon, weil letzten Endes geht es in Dark Romance ganz platt gesagt darum, dass der Mann so lange auf die Frau prügelt, bis sie verstanden hat, dass er das macht, weil sie ihn liebt. Und ich kann damit nichts anfangen. Ich habe selber zwei Mädels. Also wenn mir so ein Kerl hier reinkäme, dann würde ich ihm zeigen, wo der Hammer hängt.
Das,
so nicht.
Was mich da aufregt, ist 40 Jahre Frauenkampf in die Tonne gedreht. Ja, quasi.
So fühlt es sich an, ja. Es heißt zwar immer, ja, es ist halt Fantasie und dann denke ich immer, wie krank musst du sein, dass du das toll findest, dass es irgendwelche männliche Protagonisten gibt, die die Frauen entführen, vergewaltigen und so weiter und so fort und dann sagst, ja, das ist die große Liebe. Also ich wollte sowas nicht lesen. Ja. Bin dann in Thrillern, ich lese auch gerne mal einen Thriller, ich bin großer Stephen King-Fan, ja. Aber dann ist ganz klar, wer ist der Gute, wer ist der Böse.
Ja.
Und das ist dann nicht mehr gegeben und damit habe ich persönlich echt ein Problem. Ich schreibe Romantasy, das ist nette Fantasy mit Romance zusammen.
Ah, das ist, wenn ein Vampir sich in einen Mensch verliebt oder so?
Zum Beispiel.
Zum Beispiel, also grob gesagt. Da hatten wir ja schon mal hier im Buch gebabbelt, die Lisa Billhardt, die hat einen sehr schönen Roman geschrieben. Und da ging es, das fand ich total spannend. Also ich bin nicht so der Fantasy-Typ, ich lese lieber Thriller, also Stephen King bin ich großer Fan von, also das ist ja mein Gott. Und also als Autor natürlich, ne? Als Mensch, wäre jetzt nicht so mein Vorbild, aber die Lisa Billhardt hat, das ging, boah, das war, ich kriege es noch zusammen, es war irgendwie eine Stadt, eine fiktive. Und da war irgendwie von vornherein das Setting klar, es gibt so eine Unterwelt und die Menschen und dann sind irgendwelche da, die die Menschen eigentlich beschützen, also wie so eine Art Fantasy-Polizei, die dann das Böse im Schach halten. Die haben aber auch irgendwie übermenschliche Kräfte und so. Und dann hat sich ein Mensch in einen, also ein Mann von Mensch in einen Mann von dieser komischen Armee da verliebt. Fand ich auch nochmal cool. Also es wurde auch nie irgendwie Thema, schwul, lesbisch, was weiß ich. Sondern es war halt einfach da. Und da stehe ich ja komplett drauf, weil dieses geht mir so auf die Nerven, dass so viele Menschen noch nicht angekommen sind in der heutigen Welt. Einfach sagen, es ist doch scheißegal, was du bist, Hauptsache du bist nett. Ja? Und da war das einfach so, das Setting. Das hat mir so gut gefallen, dass da überhaupt nicht drüber diskutiert wurde oder das irgendwie thematisiert wurde, wer jetzt welche Richtung geht. Weil es ja letztendlich auch scheißegal ist, auf Deutsch gesagt. Und das fand ich halt ziemlich cool, Aber Fantasy ist halt nicht so mein Ding. Aber ich verstehe,
Muss es ja auch nicht.
wenn man das mag und so, weil das ist schon spannend und du hast halt als Autor oder Autorin hast du nicht unendliche Möglichkeiten. Das ist natürlich auch spannend. Wie gehst du daran, wenn du, wie heißt jetzt, Romantasy?
Romantasy, ja.
Romantasy,
Romance und
okay.
Fantasy.
Hast du da schon vorher den Plot im Kopf oder denkst du dir aus, was passieren könnte mit deinen Figuren? Oder welches Universum hast du da so?
Ich habe zwei verschiedene. Ich habe zum einen eher so magisch angehaucht. Das heißt, meine Astralliebe, das erste, was ich geschrieben habe, das spielt komplett in Schottland. Und es gibt magische Elemente, die drin vorkommen. Also du hast keine Vampire, Drachen, was weiß ich, sondern da geht es um Astralwanderung.
Ah.
Und das ist quasi das Hauptthema darin. Und dann habe ich Wächter der Anderswelt geschrieben, das ist Portal Fantasy. Da hast du auf der einen Seite quasi das normale Setting von der Jetztzeit. Und auf der anderen Seite durchs Portal kannst du in die Welt kommen. Und da gibt es dann auch Dämonen, Drachen, andere Wesen.
Also eher so Harry Potter-Style. Also grob. Also mit Zauberern und Portalen und, ne?
Ist nicht alles Harry Potter, was Fantasy
Ja.
ist.
Ich versuche jetzt irgendwie in die Welt reinzukommen, aber das gibt dir ja natürlich kreativ Narrenfreiheit. Also
Absolut. Fantasy kannst du ganz großes Worldbuilding
wenn
machen.
du jetzt behauptest, Steine können fliegen, dann fliegen die.
Richtig. Aber ich muss es erklären können. Also gute Fantasy erfindet ja nicht irgendwas. Was weiß ich, da steht gut gegen böse, die kämpfen und da wird in die Finger geschnippt, weil ich keine Lösung habe und plötzlich kann ein Stein fliegen. Also
Ach
das
so.
muss schon begründet sein und nachvollziehbar sein für
Ach
den
so.
Leser, die Leserin.
Also bei Stephen King ist es einfach da.
Nee, widerspreche ich.
Naja, aber warum kann Christine jetzt leben? Das wurde nie erklärt, großartig, oder?
Naja, warum gibt es Drachen? Also ich muss nicht alles erklären, aber das Worldbuilding in sich muss ja rechtfertigt sein. Ich glaube, da geht es in Richtung Dämonen und Besessenheit bei Christine. Aber es ist schon lang, lang her, dass ich das gelesen habe.
Eines der besten Bücher von ihm, finde ich. Auch der Film sehr gut umgesetzt übrigens. Einer der wenigen guten Filme von Stephen King Büchern. Wobei Needful Things
Green
ist.
Mile, Needful Things,
Green Mile, ja.
Shawshank Redemption, ne, wie heißt es in Deutsch? Die Verurteilten.
Ja.
Top.
Ah, ist ja nur eine
Top.
Kurzgeschichte. 3 Stunden Film, Kurzgeschichte
Nichts,
ist natürlich.
nichtsdestotrotz.
Ja. Gut, ja. Aber Shining war ja gar nicht so zufrieden. Hat es ja nochmal neu gedreht. Ich fand den alten besser, ehrlich gesagt. Aber gut, ist
Ja gut,
Geschmackssache.
er hat ihn nicht neu gedreht, er hat die Rechte nochmal verkauft.
Ja.
Das ist das Einzige, was ich bei ihm wirklich kritisiere, dass er hingeht und ohne drüber nachzudenken gefühlt jeden Hinz und Kunst, der sagt, hey, ich würde gerne King verfilmen, dass er sagt, gib mir die Kohle und dann darfst du.
Ja.
Weil da ist so viel Schrott dabei. Also ich habe einen Haufen Schrott da. Ich habe tatsächlich eine kleine Stephen King-Sammlung. Nicht nur Bücher, sondern auch Filme, teilweise auf VHS, weil die niemals auf DVD oder Blu-ray rausgekommen sind. Und einer darf nicht reinkommen. Einer, der wird einfach gestrichen. Der existiert in meinen Gedanken überhaupt nicht.
Okay.
Außer wenn ich mich drüber aufrege.
Welche?
Der dunkle Turm.
Oh,
Wir reden einfach nicht drüber.
ja.
Also was da A, Regisseur und B, King gedacht hat, das irgendwie zu erlauben, I don't know.
Vollkatastrophe. Also die Bücher waren ja schon schlimm, aber der Film.
Bitte stopp. Ganz
Na
langsam, ey.
ja, da gibt es nur zwei Meinungen, schlecht oder gut. Und ich habe es gehasst, muss ich ehrlich sagen.
Ja, du bist halt kein Fantasy-Mensch. Ich glaube,
Ja, ich.
das ist halt komplett out of the box
Ja.
von Stephen King, was der dunkle Turm angeht. Also ich habe es sehr,
Echt?
sehr geliebt, aber das, was da. Reden wir nicht drüber.
Nee,
Das
ja.
ist, wenn du Harry Potter nimmst und sagst, ich mache eine 45-Minuten-Folge draus. Also nicht innerhalb einer Serie, sondern das war's.
Ja, das
Also
sind
in
ja x Bücher.
45 Minuten habe ich die ganze Geschichte der Bücher rein. Du kannst doch nicht so, also bei mir ist, glaube ich, fast ein Regal, nur Dunkle Turm in 90 Minuten reinknallen.
Ja, geht
Leute,
nicht.
never ever.
Ja. Ja gut, da kommt halt Murks hinten raus. Aber egal, Idris Elba hat wieder einen schönen Film gemacht. Egal. Also wir wollen ja aber nicht über Stephen King reden, wir wollen ja über Sissi Steuerwald reden. Ich meine, ist ungefähr die gleiche Liga. Aber
Aua. Ich war schon bei Literaturaktivistin heute in einem anderen Level. Danke,
naja, aber
Benny.
wie würdest du dich denn bezeichnen? Guck mal, du machst ja auch so, du machst ja nicht nur schreiben, du machst ja rund ums Buch den Full Service eigentlich. Da bist
Ich
du
habe
auch
mich entschieden,
Lektorin,
mich
oder?
Büchermensch zu nennen,
Büchermensch.
weil
Ja.
es gibt, glaube ich, kein Wort Literaturaktivistin. Es gibt, glaube ich, kein Wort, das mich so zusammenfasst. Also ich bin schon Bücher Tausendsasser genannt worden. Da habe ich gesagt, na, okay, das passt auch so ein bisschen. Es ist schon sehr, sehr umfangreich, natürlich. Also ich komme aus dem Journalismus. Ich habe Germanistik, Buchwissenschaft und Kunstgeschichte studiert, war lang dort, wie gesagt, im Journalismus unterwegs, bis hin dann zu den Büchern und habe jetzt natürlich sehr viel von den ganzen Dienstleistungen, Impressumsservice,
Na gut.
Lektorat, Coaching und dergleichen, bis hin, dass ich ja die Literatur- und Kulturlounge dieses Jahr eröffnet habe in Oppenheim und die AutorInnen-Lounge mit meiner lieben Kollegin Tamara Leonhardt. Da habe ich schon so ein fast ein Full Service. Und nächstes Jahr werde ich da noch ein bisschen was toppen. Aber nächstes Jahr.
Ja.
Muss schon mal kommen, Mehdi.
Ja, klar, immer. Gut, ich habe dich ja mal besucht in deinem Laden, der übrigens sehr schön. Also ich finde, also die Fläche hier in Frankfurt wärst du schon längst pleite. Ist eigentlich ein großer, ja, schicker Laden mit vielen Möglichkeiten in einer schicken kleinen Altstadt in wie heißt es noch? Oppenheim? Ist es Oppenheim oder?
Oppenheim,
Oppenheim,
genau.
genau. Wo man auch die Keller empfehlen kann, hat mir eine Bekannte aus Oppenheim mal erzählt. Und dort in der Altstadt, da ist, bist du zu finden, das ist die Kultur- und Literaturlounge, ne? Richtig? Und da kann man sich auch treffen, also dich vor allen Dingen, aber man kann auch als ja, Schreibender eigentlich, muss man sagen, hingehen. Also man mu muss jetzt auch nicht unbedingt zwingend was veröffentlicht haben, aber man kann da bei dir Kurse buchen über, ja, jetzt, am besten erzähl du doch mal, was du so im Angebot hast.
Naja, letzten Endes kann man jederzeit reinkommen und sagen, mir fällt zu Hause die Decke auf den Kopf oder ich brauche Inspiration. Ich habe Coworking-Tische, sodass man jederzeit einfach seinen Laptop, sein Notizbuch, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man arbeitet, schnappen kann, kommt vorbei, findet bei mir einen Platz. Und mein Laden ist abgetrennt, du hast es ja gesehen, vorne ist der Verkaufsraum. Mit Independent-Literatur und auch regionalen Manufakturen im Angebot, gemütliche Ecke für einfach zu quatschen, sich hinzusetzen. Und dann gibt es einen hinteren Raum, dort finden Seminare statt, aber dort ist auch jede Menge Platz zum Selbststudium, weil dort der größte Teil meiner Ratgeber, die ich in den vergangenen Jahrzehnten angesammelt habe, zur Verfügung steht, sodass man sagen kann, kein Bock. Heute will ich mich auf Marketing konzentrieren und dann nehme ich mir halt ein, zwei Bücher, Thema Marketing, setze mich hin, studiere und kann aber auch jederzeit mich mal ansprechen mit verstehe ich nicht oder kannst du mir einen Tipp geben oder dergleichen. Und welche Möglichkeiten man außerhalb der Seminare hat, weil die sind natürlich nicht jede Woche, also sonst irgendwann übersättigt man ja auch den Markt. Vergangenes Wochenende hatten wir ein dreitägiges Schreibretreat zum Thema Plotte deinen Roman, das war sehr toll. Das heißt, jetzt ist erstmal November, Dezember Pause, weil Weihnachtszeit, da haben die
Ja,
Leute andere
macht keinen
Sachen im
Sinn.
Kopf. Aber man kann mich jederzeit natürlich auch für ein 1:1 Gespräch, Coaching buchen, was auch sehr gerne angenommen wird. Und Erstgespräche zwischendrin kriegt man immerhin. Ja, die sind ja bei mir eh, lernen mich kennen. Wir machen mal unverbindliches Erstgespräch, wir kommen rein, quatschen mal miteinander und schauen, wo die Reise hingeht. Das
Cool.
ist alles möglich.
Ja, und wenn ich da jetzt einfach mal bei dir abhängen will, was kostet das?
Ein Bitte und ein Lächeln.
Guck mal
Nee, reinkommen darf jeder. Coworking kann jeder machen. Nee.
Schön. Das wollte ich nochmal klarstellen hier. Kostet nichts, Leute, kostet nichts. Die Sisi ist da Menschenfreund oder Literaturaktivistin, wie ich es nenne.
Ich glaube, ich will ein T-Shirt, wo das draufsteht, Melly.
Das Coole ist ja, bei dir im Laden gibt es ja keine Massenware, ne? Oder Ware von der Stange, sagen wir mal so. Du hast dich ja regional aufgestellt, was in Zeiten der Globalisierung immer mehr wichtig wird, finde ich. Und in Zeiten von großen Buchkonzernen Ketten, die alles übernehmen und bestimmen, was auf den Markt kommt, wird es immer wichtiger und immer mehr vergessen. Und viele Leute wissen ja gar nicht, was da passiert, dass die quasi ihren Lesegeschmack aufgezwungen bekommen, meiner Meinung nach, von den großen Ketten. Und da sind solche Läden wie deiner extrem wichtig, um mal zu zeigen, was es noch so gibt. Ne? Also es ist, also du hast jetzt quasi aus der Region Menschen, die bei dir quasi einen, wie nennt es, einen Weinkasten, wie heißen das hier, diese?
Ich nenne die Lounge-Kiste.
Lounge-Kiste, auch gut. Da kann man seine Bücher für kleines Geld quasi präsentieren und natürlich auch verkaufen. Und
ich habe zweierlei Möglichkeiten. Mittlerweile bin ich ja jetzt schon, ist jetzt 8 Monate, dass ich dort bin, also relativ jung und frisch noch. Und am Anfang war es so, man hat mich angesprochen und dann konnte man eine Lounge-Kiste mieten. Mittlerweile nach einem halben Jahr habe ich gesehen, oh, es gibt wirklich ganz tolle Titel da draußen, aber gerade im Self-Publishing gibt es ja einige, die mit Distributoren zusammenarbeiten und da ist die Marge, um da nochmal zusätzlich eine Kiste zu mieten, sehr, sehr schwierig. Deswegen biete ich sowohl das Mieten wie auch Kommission mittlerweile an, da kann man drüber sprechen. Und es ist nicht nur regionale Autoren und Autorinnen, sondern überregional. Also ich habe aus Berlin einen Autor dabei, ich habe einen kleinen Verlag. Das ist mir auch wichtig. Also es sind nicht nur Self-Publishing-Titel, sondern eben auch kleine unabhängige Verlage, die mich ansprechen können, weil die es ja zunehmend auch schwieriger haben, überhaupt noch in den stationären Buchhandel reinzukommen. Es sei denn, die haben jetzt ganz spezifischen regionalen Titel, dass eine regionale Buchhandlung sagt, ja, die Leute fragen halt nach dem Reiseführer oder wenn die hier im Urlaub sind, hätten die gern Krimi oder so aus der Region. Ansonsten werden die ja auch zunehmend rausgekehrt. Ja, und wir hatten ja in Corona gerade das Problem, dass auch das große, die Barsortiment da hingegangen sind und haben die Kleinen ausgelistet. Und zwar in so einem großen Umfang, dass einige danach auch Insolvenz anmelden mussten. Ja. Weil Remission, es muss auf einmal zurückbezahlt werden. Das war vorher noch nie in so einem Umfang, dass es doch einigen auch das Genick gebrochen hat.
Krass.
Ich möchte bei mir in der Lounge letzten Endes zeigen, welche Vielfalt da draußen entsteht. Ich arbeite mit keinem Barsortiment zusammen, also ich bin keine Buchhändlerin im klassischen Sinne, sondern ich gehe mit jedem selbst ins Gespräch, ich schaue mir das an. Mittlerweile gibt es auch für jeden, der bei mir Bücher präsentiert, die ich für ihn verkaufen darf, wo ich beraten darf, auch ein kleines Qualitätssiegel. Das heißt, es ist auch so der erste Schritt, der immer wieder gewünscht wurde. Ich war ja 2 Jahre im Vorstand vom Self-Publisher-Verband, da kam immer die Frage, es braucht ein Qualitätssiegel, die Leute müssen wissen, dass unsere Bücher gut sind, weil Nachteil von Online-Geschäften, großen Online-Geschäften, da wird jeder Schrott hochgeladen. Ja? Also du weißt manchmal gar nicht mehr, sind es KI-Bücher, ist da ein Lektorat drüber, wie sieht's aus? Und also die Qualität im Self-Publishing, die ist immer noch sehr weit auseinander, aber auch sehr hochwertig zum Teil. Und da wurde sich gewünscht, ein Siegel irgendwie. Und da habe ich gesagt, naja, im großen Rahmen ist es einfach zu umfangreich. Wenn man sieht, wie viel im Jahr auf den Markt kommt, wer soll ich denn prüfen?
Ja.
Also wer will denn die Entscheidung treffen, dass jetzt von den, ich sag mal, 15.000 Titeln alle ein Qualitätssiegel haben und geprüft werden? Das kann ich nicht machen. Aber in meinem Rahmen für meine Lounge kann ich es machen und sagen, bei mir kommen nur Sachen rein, wo du auch in die Hand nimmst und nicht denkst, meine Güte, ich habe jetzt Mitleid und schicke dem Autor oder der Autorin mal einen Duden, dass sie sich mit auseinandersetzt. Ja, also das wird man bei mir nicht finden. Das kann einem bei dem großen Online-Buchhändler schon mal passieren.
Ja.
Bei den eigenen, ja.
Das ist ja mir nicht. Das große grundsätzliche Problem des Self-Publishings, ja? Weil ich kenne ja beide Seiten und aber ich glaube, dass also ich bin der festen Überzeugung, dass sich Qualität am Ende immer durchsetzt. Das heißt, wenn jetzt einer ein unlektoriertes, sagen wir mal, wie so eine, wo du sagst, ich schicke dir mal einen Duden, der wird sich nicht lange halten. Das Problem ist allerdings, also wenn du dir so ein Buch gekauft hast, dann bist du natürlich dann auch ein bisschen angepisst und ja. Denkst dann, alle sind so, wie das halt immer so ist mit Vorurteilen, ne? Die werden dann einfach, naja, über einen Kamm geschoren, sage ich mal, das ist ein Self-Publisher, der macht nur Schrott. Das geht natürlich zu Lasten derer, die sich wirklich Mühe geben und dann auch Qualität bieten, das ist ja das große Problem, was wir da haben. Aber dann sind natürlich so Sachen wie die Literaturloge eine super Sache, weil du behauptest oder sagst, du kannst es glaubhaft versichern, dass du jedes Buch, was in deinem Laden verkauft wird, auch kennst. Zumindest, also oder die Autorin, Autor. die da schreiben und ich nehme mal an, also gut, jetzt der aus Berlin nicht, aber die meisten wirst du ja auch persönlich getroffen haben und wirst den Eindruck von denen verschafft haben und
Naja, man kann sich ja heutzutage online treffen. Also ich habe schon Gespräche, das geht nicht nur über E-Mail, sondern wie wir jetzt auch miteinander übers Internet miteinander sprechen, da gibt es ja keine Grenzen mehr letzten Endes. Aber tatsächlich, ich muss jetzt überlegen, ich glaube, zwei kenne ich nicht persönlich jetzt so im gleichen Raum, sondern auch nur über jetzt einen Online-Chat, aber den Rest tatsächlich. Frankfurter Buchmesse, sage ich nur.
ja,
Spätestens dort
wollte ich
kriegst
gerade
du die
sagen, ja,
meisten
auf die Messe.
Pappenheimer mal an Kaffeetisch, ja.
Ja. Wie so ein Maddie Müller zum Beispiel. bist du auch in Leipzig dann oder bist du nur in Frankfurt?
Aktuell bin ich nicht in Leipzig. Mein Herzchen ist auch ein bisschen traurig drüber, aber das ist aus dem Rhein-Main-Gebiet natürlich so eine große Strecke weg, dass ich mehrere Tage den Laden quasi zumachen müsste. Und das ist in der Anfangszeit, solange ich nicht genügend Umsatz habe, um mir eine Aushilfskraft irgendwie noch zu gönnen, möchte ich das nicht, da eine Woche lang den Laden zumachen, nur um persönlichem Vergnügen und Networking nachzugehen. Weil letzten Endes ist es ja so, dass alles, was da ist, die Bücher wie auch die Ware, mir Menschen ihr Vertrauen geschenkt haben, dass ich da auch verantwortungsbewusst mit umgehe. Das heißt, der Laden ist regelmäßig offen, die Leute können sich drauf verlassen, sie kommen vorbei, sie kriegen eine Beratung, es ist auch was da. Und dann kann ich nicht sagen, naja, jetzt ist Frankfurter Buchmesse, da mache ich eine Woche zu, es ist Leipziger Buchmesse, da mache ich eine Woche zu und zwischendrin möchte ich meine eigenen Bücher auf irgendwelchen Messen verkaufen oder so. Das muss schon in Relation stehen. Und deswegen habe ich gesagt, Leipzig mache ich jetzt einfach mal eine Pause. Und das nächste große Staffelziel für mich ist dann tatsächlich, so viel Umsatz zu generieren, dass ich jemanden anlernen kann, weil du kannst ja auch nicht irgendjemanden hinstellen, sondern derjenige muss sich ja auch letzten Endes mit der Ware und mit den Titeln auskennen. Und während irgendjemand im normalen Buchhandel sagt, ich lese viel, ich bin dort einfach drin, ist es gerade im Independent-Bereich ein bisschen schwieriger.
Ja, dann an dieser Stelle der Aufruf, Leute, geht nach Oppenheim zu Sissi. Ihr habt einen schönen Ausflug unten am Rhein, wunderschöne Gegend, schöne Altstadt. Mal gucken, bei der Sissi vorbeigucken in der Literaturlounge und ein bisschen Geld da lassen und dann klappt es. Dann kann die Sissi auch mal nach Leipzig. Wir werden natürlich eine Verlinkung hier in die Shownotes basteln, wie man dich finden kann. Und dann werden die Bude einräumen bei den zehntausenden Zuhörern, die wir hier haben. Egal, zurück zum Thema. Also Literaturlounge haben wir jetzt gut besprochen, sage ich mal. Was das genau ist, das sollte dann wirklich jeder selber mal selbst erleben. Also ich fand es toll. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Innenstadt da so ein bisschen verwaist ist mit den anderen Läden. Aber ich nehme an, da habe ich auch schon gesehen, da bist du auch schon aktiv. Wiederbelebung der
Ja,
Altstadt, ja.
ich versuche es zumindest so den einen oder anderen mit ins Boot zu holen und mal drüber zu sprechen. Letzten Endes sind aber die Menschen da draußen, die da das Zünglein an der Waage sind, weil du kannst das geilste Angebot haben, wenn keiner hinkommt, weil er zu bequem ist wegen Parkplätze. Also Altstadt ist halt immer so eine Sache. Du kannst nicht neue Parkplätze schaffen, weil Fachwerkhäuser und schön und nett und kuschelig, aber man muss halt auch laufen, mal ein
Naja,
Stückchen.
also Oppenheim ist jetzt keine Großstadt. Da kann man mal unten am Rhein parken, einen kleinen Spaziergang zu dir machen. Meine
Das
Meinung.
sagst du. Ich kann dir sagen, wie viel reinkommen und jammern, weil sie ein bisschen den Berg hochlaufen
Ja.
müssen.
Eieiei.
Ja.
Na gut, okay, andere Zeiten.
Ja.
Gut. Jetzt würde ich gerne mal über deine Tätigkeit als Schreibcoach reden. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also ich war zu meiner, weiß nicht, ich sträubt mich immer ein bisschen, in irgendwelche Schreibkurse zu gehen, weil ich Angst habe, ich versaue mir meinen Stil. Und meine Leser, die lesen meine Bücher, weil ich so bin, wie ich bin, halt freie Schnauze und so schreibe, wie ich rede. Und da habe ich halt so ein bisschen Muffe, dass ich mir das da versaue, indem ich schöne Sätze formuliere, statt, naja, wie gesagt, liebe Freunde der Trivialliteratur, hier ist euer Meister. Bei mir bleibt es halt wirklich auf der unteren Schwelle. Aber ich unterhalte halt einfach Leute gerne. Und dem einen oder anderen ist mir das gelungen. Aber wenn wir jetzt, welches Level sollte man denn bei dir haben, um bei dir in den Schreibcoach zu gehen? Oder in den Schreibkurs? Oder wie nennst du es? Da hast du jetzt auch vorhin Unterschiede gemacht, ne?
Ich mache da Unterschiede, weil es tatsächlich darauf ankommt, wo du stehst. Also ich sage immer, ab da, wo du mich gerne hättest, bin ich an deiner Seite bis dahin, wo du mich brauchst. Das heißt, ab der zweiten Klasse bin ich für dich da. Also man muss schreiben können, damit okay. man über irgendwas reden kann. Ich bin ja auch an Schulen unterwegs und montags ist zum Beispiel die Lounge zu, weil mir das nach wie vor ein Bedürfnis ist, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Literatur kann auch was Schönes sein, außer das, was ihr reingezwungen bekommt. Also ich glaube, mit Verlaub, Wojciech und alles ist etwas überholt. Man müsste da mal anders rangehen, um den Kindern zu sagen, es lohnt sich, TikTok auszulassen oder andere sozialen Medien und sich mal wieder mit Büchern zu beschäftigen. Aber das ist jetzt ein Randthema. Also im Grund bin ich da sehr vielfältig unterwegs. Und was mir tatsächlich das Allerwichtigste ist, dass ich eben keinen Stil verhunze. Stil ist sowas Individuelles und macht ja letzten Endes auch das aus, warum ich den einen Autor liebe und die andere Autorin, auch wenn sie ganz toll schreibt, einfach nicht mag, weil es nicht mein Geschmack ist, weil mir da irgendwas nicht gefällt. Bei mir geht es beim Coaching wirklich darum, zu schauen, wo ist das Potenzial, wo kann man das fördern. Klar gibt es Grundregeln, ja nicht nur Rechtschreibung und Grammatik, sondern man braucht einen Spannungsbogen und vielleicht sollte man sich auch mal Gedanken über eine Prämisse oder sowas machen, je nachdem auch, wo man unterwegs ist. Da muss man natürlich drüber reden, aber ich gehe nicht hin und sage, pass mal auf, deine Sätze sind zu verschachtelt, wenn das genau das ist, was du machen willst, sondern wir schauen uns dann gemeinsam an, welche Möglichkeiten gibt es, wo fühlst du dich zu Hause, um das Ganze so dem Leser, vor allen Dingen deiner Leserschaft, schmackhaft zu machen. Und dann ist ja nicht nur das Schreiben wichtig, gerade im Self-Publishing, das ist ja mein Hauptbereich, mit dem ich zusammenarbeite, dann geht es auch darum, um Vermarktung. Also du weißt nicht, wo die Reise hingeht, will ich in Verlag oder will ich in Self-Publishing, lohnt sich überhaupt A oder B? Auch da bin ich beratend letzten Endes tätig, da bin ich ja schon lang genug unterwegs, bis hin zu Marketing. Also den letzten Termin in der vergangenen Woche ging es darum, wir machen eine Planung für Social Media Content 2026. Bin ich auch da. Dann schauen wir, wie sieht es im Moment aus, was macht dein Profil aus, wie ist Wachstum, wie ist Interaktion und wie können wir das Ganze verbessern. Weil gerade Self-Publishing ist ja nicht nur Schreiben, sondern du hast ja die komplette Bandbreite, was Buchvermarktung, Buchverkauf und auch Eigenmarke angeht. Deswegen sage ich auch immer Coach und nicht Schreibcoach.
Okay, also Literaturcoach. Nee, wie können wir das?
Literaturaktivistin.
Aktivistin, genau. Jetzt sind wir wieder beim richtigen Thema angegangen. Also, T-Shirt ist schon in Auftrag gegeben.
Ja, danke, danke.
Also du bist quasi Full Service, ne? Also das finde ich, muss man sich nicht überall einkaufen, kann man direkt bei dir alles buchen. Also von der, also beratend tätig, würde ich sagen. Du bist ja eine Schreibberaterin, Coach, ja. Klar, kann man auch sagen, aber so ein Coach gibt ja eher so ein bisschen die Richtung vor, sagt, du spielst jetzt im Sturm, du spielst im Mittelfeld. Das ist ja individuell bei dir. Also es ist ja quasi, also jeder hat ja andere Bedürfnisse und Ziele vor allen Dingen auch. Genau. Und was viele halt nicht wissen, wenn sie anfangen zu schreiben, denken sie, sie schreiben ein Buch und dann ist es da und dann verkauft es sich von alleine. Nein. Auf gar keinen Fall. Du kannst gerne das Buch drucken lassen und dann liegt es halt vor deinen Füßen und dann, naja, mal gucken, ob die Leute kommen. Nein.
Na gut, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass viele denken, ich gehe nicht ins Self-Publishing, damit ich mich mit dem Marketing und dem ganzen Gedöns nicht auseinandersetzen muss. Und dann schlagen die auch ziemlich hart aufgrund der Realität auf, weil wenn du nicht eine große Nummer bist, dann wird da auch nicht viel gemacht, außer ein kleines Vorschaubildchen in der Vorschau. Ja. Da wird wahrscheinlich noch nicht mal der Buchhandel extra drauf aufmerksam gemacht, weil du einer unter vielen bist.
Genau.
Also da muss man einfach sagen, da haben sich die Zeiten gegenüber früher, wo sogar noch Autoren oder eher meistens waren es Autoren, angestellt waren beim Verlag und haben da regelmäßigen Gehalt bekommen dafür, dass sie für den Verlag geschrieben haben. Lang, lang ist es her, aber Leute, sowas gab es mal.
Ja.
Das ist immer weit, weit drüber hinweg.
Ja. Also das Dumme ist, man sieht ja immer nur Nele Neuhaus, Stephen King, Ken Follett und wie sie alle heißen, ne? John Grisham. Das ist aber nur die Spitze der Spitze der Spitze und das ist die Ober-Champions League und die sind natürlich weltweit vertreten, sag ich mal, in 48.000 Sprachen übersetzt. Aber mit solchen Leuten darf man sich nicht vergleichen. Also es war von Anfang an meiner Karriere, Gut, ich habe jetzt über 25 Jahre mir ein Netzwerk aufgebaut. Ich habe jetzt keine Sorgen mehr, dass ich in die Buchhandlung komme. Aber das habe ich mir erarbeitet, einfach über viele, viele Jahre. Ja, und bin immer wieder hin und habe immer wieder Lesungen gemacht und habe immer wieder angeklopft und habe gesagt, hallo, hier bin ich. Habe mich um die Zeitungsartikel selbst gekümmert. Ist klar, was will, wenn der Verlag, weiß Gott wo sitzt, der kann ja nicht hier die lokale Zeitung irgendwie aktivieren. Das musst du schon selber machen, ne? Und ich habe auch mal, ich habe mal einen Autorenverein gegründet. Der war ein Fehler, das einen Verein zu machen, aber hinterher ist mir immer schlauer. Aber da habe ich dann auch mal so einen Samstagnachmittag angeboten und gesagt, Leute, setzen wir uns mal zusammen, weil wir hatten sehr viele Anfänger. Also ich gesagt, wo ist denn euer Ziel? Und da gingen die Hände hoch, ich will in die Spiegel-Bestsellerliste. Ja, ich will morgen bei den Bayern in der ersten Mannschaft spielen, ist auch ein Ziel. Ja, geht nicht. Ja, erstens mal ist die Spiegel-Bestsellerliste kuratiert, wie ich vor kurzem erschreckend erfahren habe. Also da kommt
erst vor kurzem.
Ja, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, weil für mich war diese Liste nicht existent, nur dafür, was man gucken kann, was man als nächstes lesen kann. Aber das ist schon, da kommst du so einfach nicht rein, ne?
Und aber ich sag immer, überleg doch mal, wie kann es denn sein, dass ein Buch ganz frisch erscheint und da ist schon dieser Aufkleber drauf.
Ja, das ist.
Also das müsste doch eigentlich jedem zum Nachdenken geben, nur mal so am Rande.
Ich finde es auch interessant, dass dann schon irgendwelche Zitate hinten draufstehen, wie geil das Buch ist. Ja, finde ich auch witzig, dass man das schon direkt so draufdrucken kann, wie toll das Buch ist. Aber gut.
Denke drüber nach.
Ja, ist ein kleiner Marketing-Trick, würde ich sagen. Aber dieser Aufkleber ist, ja, hätte ich auch selber drauf kommen können, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ich habe mich da nie mit beschäftigt, weil es für mich nicht in Frage kommt und völlig abwegig ist. Und man muss dann die Leute erstmal wieder von oben runterziehen. Nein, du bist nicht die nächste Nele Neuhaus, auch wenn du deine Bücher aus dem Kofferraum verkaufst. Man muss halt sagen, dass es halt so läuft, dass ein Autor im großen Verlag 10 andere mitfinanziert, indem er das ganze Marketingbudget kriegt. Und wenn du halt der Geküsste bist, dann hast du halt Glück gehabt und die anderen können noch so gut sein. Das hat nichts mit Qualität zu tun. Das ist einfach nur, wenn du eine Story hast zum Beispiel, ne, bei der Nele Neuhaus war so, oh, die hat in der Waschküche angefangen. Ach, guck mal hier, ne, der Underdog, wie hat es geschafft hier? Oder Joanne K. Rowling, die hat da in diesem siffigen Café gesessen, wo ich übrigens auch mal drin war und dann gleich wieder raus bin, weil ich Angst habe, die Ratten kommen. Das ist ein böser Schuppen da in Edinburgh.
Es ist ja abgebrannt, also von daher.
Ist jetzt abgebrannt. Ich war vor, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Haben es bestimmt nett aufgebaut.
6, 7 Jahren da gewesen. Da habe ich gesagt, ach du Scheiße, was ist das für ein Schuppen? Und also, das ist natürlich eine Story, die kannst du natürlich mitvermarkten. Aber Leute, schminkt euch ab, schreibt für euch und freut euch, wenn ihr 100 Bücher verkauft habt und dann ist es auch super. Ne? Und von daher, man muss halt gucken, wo man hinkommt und wo man hin will. Ist natürlich immer ein Ziel, in die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen, aber in der Regel schaffst du es nicht. Dazu, also es ist, man muss ja überlegen, ich glaube, es gibt irgendwie 20 Millionen neue Manuskripte im Jahr in Deutschland oder so und von denen packen es halt die wenigsten, ne? Das muss man sich immer vor Augen führen. Aber es geht ja eigentlich um den Spaß, also mir zumindest. Und wenn du davon leben willst, ist ja auch der Spaß rum. Ja, also das kommt ja auch noch dazu.
Nö. Also
ja, aber dann ist es ja Arbeit, dann musst du ja
leben. Ich lebe davon, also mit all meiner...
Ja, du hast ja noch ganz andere Baustellen.
Dazu. Ja. Ja, natürlich, aber das sage ich auch jedem. Und bei der AutorInnen-Lounge habe ich da auch einen Kurs, einen On-Demand-Kurs vom Schreiben leben. Und das Erste, was ich sage, ist, wenn du vom Schreiben leben willst, dann überleg dir, was du dazu holst. Also es ist nicht das Bücherschreiben allein, sondern du musst dir im Grund Gedanken darüber machen, bis ich dorthin komme, dass ich jetzt nur von den Büchern leben kann, muss ich ja in der Zwischenzeit auch irgendwie den Kühlschrank füllen, meine Heizung bezahlen im Winter und sonstiges. Und da gibt es ganz viele Bausteine. Das heißt nicht, dass du nicht vom Schreiben lebst, sondern du musst es in vielen verschiedenen anderen Art und Weise dann positiv einbringen. Also ich habe ja auch, wie gesagt, mit dem Journalismus angefangen. Ich habe ganz lang Tageszeitungsgeschäft gemacht. Bin froh, dass ich nicht mehr muss. Magazinarbeit und anderes.
Ja.
Das schaffen halt nur die wenigsten und über diese Zahlen muss man sich wirklich auch mal Gedanken machen oder sich aktiv mit auseinandersetzen und recherchieren. Bitte nicht mit KI. Fragt Leute. Macht immer... Quellenrecherche. Nee, das ist mir wichtig, weil da wird halt auch manchmal irgendwas zusammen. Also die ist ja so nett, die redet dir das Blaufunk. Das ist
Ja.
eine ganz tolle Idee. Du wirst es bestimmt schaffen, vom Schreiben zu leben, wenn bla 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 bla. Also mehr ist es tatsächlich nicht. Da wäre ich einfach vorsichtig und das ist mir auch wichtig. Ich sage, ich verteufel es nicht, aber seid einfach vorsichtig damit. Nee, schaut wirklich mal an, da gibt es ja genügend Zahlen. Auch vom Verband der Schriftsteller, wo man einfach mal reinschauen kann, wie ist denn der Status quo, was kommt im Jahr raus, wie viel kommen beim Verlag raus und überlegt mal wirklich, wie viel kann denn wirklich nur eine Buchhandlung aufnehmen.
Ja.
Also das ist ja das Nächste. Wenn ich kein Spiegel-Bestseller werden will, dann will ich zum Verlag und ich möchte, dass überall in den Buchhandlungen mein Buch liegt. Auch ein netter Gedanke, aber die haben auch nur begrenzt Platz.
Ja, das heißt aber auch
Wie
nicht
viel sollen sie denn
automatisch,
von
wenn du
den
beim Verlag
Neuerscheinungen
bist.
aufnehmen?
Ja, das heißt ja nicht automatisch,
Eben.
beim Verlag bist du in den Buchhandlungen, ist ja auch nicht so.
Nein,
Ja,
eben, sage ich ja.
also ich weiß von einem Gespräch von meiner Verlegerin, also jetzt ehemalige Verlegerin, weil ich habe Verlag gewechselt. Und die hat den Termin bei Thalia für eine halbe Stunde. Und dann ist sie extra nach München gefahren und dann ging die Tür auf und dann sagt die Frau von Thalia als allererstes, schaffen wir auch in 15 Minuten, ne? Ja, das ist schon heftig. Und dann hat die gesagt, ja,
Na,
gibst du mir
immerhin
20.000
Termin.
Euro. Ja, immerhin Termin, hat sich gefreut, eine halbe Stunde. Dann wurde es auf eine Viertelstunde zurückgekürzt und dann gesagt, ja, ist ja alles schön, dann gibst du mir 20.000 Euro, dann kommen deine Bücher rein. Und damit hat sich's erledigt, ne? Weil keiner in der Kategorie, in der ich unterwegs bin, für 20.000 Euro sich in irgendein Regal einkaufen kann, weil das holst du nie wieder rein. Das ist das Problem dabei. Und man muss halt, also das Wichtigste ist zu wissen, dass es eine Sauarbeit ist. Das ist, die Schreiben ist, wie soll ich sagen, das ist die Komfortzone. Und der Rest ist dann harte Arbeit einfach. Ne? Also, ich weiß nicht, Stine Jansen, Yvonne Keller kennst du bestimmt auch, hat mich schon in der letzten Folge mit Klaus-Maria Deschamps, Deschamps, glaube ich, spricht er sich selbst, aber es hört sich so, Deschamps hört sich so edel an.
Ja.
Klaus, du verzeihst mir. Und die sind auch im Syndikat und mörderische Schwestern und so, die ist halt in jedem Verband mit drin und die hat sich eine Lücke gesucht für. Naja, die hat quasi eine knallharte Analyse gemacht, was könnte funktionieren und hat dann quasi ihr Publikum bedient. Ja, und
Da
haut
muss
ein
man
Buch
sich
nach dem
aber
anderen
auch
raus. Ne?
wohlfühlen.
Ja,
Also
klar.
ich finde, also wenn man so rangeht, und ich kenne da ja auch den einen oder anderen in der Buchbranche, der sagt, naja, ich habe es jetzt probiert, meine eigenen Sachen war jetzt mäh, ich gucke jetzt, was will der Markt, und dann schreibe ich das. Also wie du vorher gesagt hast, Dark Romance ist gerade der heiße Scheiß,
Ja.
also renne ich hin und schreibe halt Dark Romance. Würde ich persönlich niemals machen, weil ich mich nicht in jedem Genre wohlfühle, du im Grund jedes Mal einen neuen Markenaufbau machen musst, mit denen du kannst ja nicht überall deinen Namen drauf machen. Das wird dann auch irgendwann sehr verwirrend für die Leser. Du hast ein Kinderbuch geschrieben, man will noch mal eins
Da
so
kommst du
machen.
mit Dark
So und
Romance
so
um die
weiter.
Ecke.
Ja, das ist ja, die Leute denken ja mittlerweile auch so,
Mami, Mami,
nee,
der
aber
neue Steuerwald ist draußen, hol mal. Und dann,
ja, also ich bin da auch immer sehr, sehr vorsichtig und habe es ja auch an meinen Verkaufszahlen gemerkt. Man analysiert ja und habe festgestellt, jedes Mal, wenn ich das Genre wechsle, ist es wieder nach unten, bis
Ja.
es sich wiederholt hat. Und wie, ich habe einen Genrewechsel gehabt. Deswegen habe ich da auch ein offenes Pseudonym, was man aber gut zuordnen kann. Und dieses Schreiben für die Masse, da leidet zum einen die Qualität, weil es muss halt rausgehauen werden, gerade wenn du mit Kindle Unlimited und dergleichen mit KDP zusammenarbeitest. Und auf der anderen Seite, glaube ich, da geht der Spaß tatsächlich flöten. Wenn du nur noch Dinge produzierst, auf die du keine Lust hast und die so nach 0815 Raster sind. Mit Verlaub, da können wir gerne mal in der Lounge oder so drüber diskutieren. Aber das ist ja so. Also wenn ich mir die Sachen anschaue, und ich habe auch ein, zwei Newsletter abonniert, einfach um zu gucken, was ist denn gerade en vogue, was wird beworben, abgesehen davon, dass immer mehr KI-Titel da drin erscheinen, wo du Gänsehaut letzten Endes kriegst. Aber diese Liebesromane, das ist mittlerweile echt ein Einheitsbrei.
Ja,
Und
gut, was willst du denn da machen? Da bleibt ja nicht viel Spielraum.
ich schreibe nicht für den Mainstream und ich setze mir andere Ziele. Also ich habe damals angefangen mit, ich würde gerne irgendwann ein eigenes Buch in Händen halten.
Ja.
Warum muss es denn immer gleich der große Zenit sein? Warum nicht in eigenen Schritten gehen? Und das finde ich auch viel sinnvoller, weil diese Zwischenschritte zu erreichen, das gibt einem ja schon was. Und dann bleibst du auch motiviert dran, weil, wie du schon gesagt hast, mit dem ersten, mit dem zweiten, mit dem dritten Buch in der Regel, da wirst du noch keinen großen Erfolg haben. Da wirst du keinen Meilenstein werfen, wie das für andere große Autoren vielleicht wäre. Aber auch die haben ihre kleinen Schritte gemacht letzten Endes. Aber ich bleibe dran, ich bin glücklich und ich sage immer, für mich ist das Entscheidende, ich stehe morgens auf, gucke in den Spiegel und dann freue ich mich auf das, was ich an dem Tag wieder machen werde. Vormittags schreiben, mittags in den Laden gehen, mich mit den unterschiedlichsten Menschen aus der Buchbranche und darüber hinaus unterhalten und einfach auch meine Leidenschaft teilen. Und wenn ich das morgens machen kann und nicht wie andere eine Fresse ziehen mit Scheiße, ich muss schon wieder auf die Arbeit oder ins Büro, ich sage zu oft das SCH-Wort, unterbreche mich einfach.
Ja, als weiter.
Ist egal. Ja, dann, das ist für mich Erfolg. Das ist für mich ein persönlicher Erfolg, dass ich mein Leben so leben kann, dass ich das jeden Morgen begrüße und gerne mache. Gibt auch mal schlechte Zeiten, der gehört dazu, aber das ist ja so eine Grundstimmung, die man hat gegenüber denen, die sagen, und ich habe noch 20 Jahre und muss den Kram da durchziehen. Ja, würde ich nie machen. Ja, wenn sich heute oder morgen das Schreiben nicht mehr gut anfühlen würde, was ich nicht glaube, dass es jemals kommt, solange wie es mich schon begleitet, dann würde ich es lassen. Dann würde ich es einfach lassen und dann ist das nächste Projekt und dann suche ich mir einen neuen Weg in meinem Leben.
Das hast du, da kann man eigentlich nicht viel hinzufügen. Ich kann immer nur wieder das Beispiel bringen, mein Sohn hat, als der ist mittlerweile auch erwachsen, aber der hatte in der Grundschule mal so ein Freundschaftsbuch. Und da stand die Frage, was willst du später mal werden? Und er hat da reingeschrieben, glücklich.
Ja.
Ja. Und das hat er schon als 7-Jähriger erkannt. Und das fand ich halt unheimlich beeindruckend, weil die meisten schreiben dann irgendeinen Beruf rein. Also wenn du dich schon über einen Beruf definieren willst oder musst, und dann macht das, was dir Spaß macht, ganz einfach, ja. Und also gut, wir können jetzt beide das Maul aufreißen, ja, weil wir es halt einfach geschafft haben, Dinge zu machen, die uns erfüllen. Ja, also ich bin ja im Hauptberuf Berufsfeuerwehrmann, also einen geileren Job gibt es letztendlich ja auch nicht, weil es ist sinnvoll, es macht Spaß, es ist abwechslungsreich und du tust was Gutes.
Für dich?
Ja, es ist einfach, weil ich gehe auf die Arbeit und weiß, heute Abend habe ich wieder X Leben gerettet oder sowas, ja.
Ja.
Und das ist schon sehr befriedigend. Und dann auch im Nebenjob jemand zu sein kann, der sich aussucht, was er schreibt und wie er es rausbringt. Und noch Podcast. Also, ich sag's mal so, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Und deswegen, wenn mich einer fragt, wie es mir geht, da gibt's keine andere Antwort, außer mir geht's gut. Ja, und selbst wenn ich irgendwelche Zipperlein mit kaputten Knie, kaputten Rücken und Übergewicht mit mir rumtrage, das sind Lächerlichkeiten, die kann ich alle steuern. Aber das ist aber das Wichtigste und ich glaube auch, dass die heutige jüngere Generation genau das erkannt hat und gesagt hat, hier, wieso soll ich denn 40 Stunden in der Woche für Arbeit verplempern? Ja, da verdiene ich lieber weniger Geld, habe aber mehr Freizeit. Ich bin da voll auf denen ihrer Seite und da muss ich die Arbeitgeberschaft einfach mal anpassen. Und wenn sie Leute haben wollen, dann müssen sie halt 2 statt einen einstellen. Fetch aus, dann kriegen sie die Stunden auch voll. Ja, also da muss man einfach umdenken, weil es gibt nichts über das Glück. Und wie oft hörst du dann, wenn Leute im Sterbebett liegen, sagen, ach, ich hätte ja gerne noch so viel gemacht. Ja, mach halt, mach. Jetzt, wenn
ja,
du noch kannst.
Gut, dann ist es ein bisschen spät, aber jetzt.
Ja,
jetzt
aber jetzt, wo es geht, bauen, wenn du im richtigen Alter bist, sagen wir mal, die Kinder sind trocken und raus, ja. Und du fängst jetzt an, Geld zu verdienen, irgendwann im höheren Alter oder so, kriegst du ja dann immer ein bisschen mehr und baust dir ein bisschen was auf. Und dann jetzt, wo du noch laufen kannst, geh raus, guck dir die Welt an. Das ist meine Nachricht. Und ja, aber das wird jetzt philosophisch. Es ist ja hier kein Philosophie-Podcast oder Lebensberatungs-Podcast. Aber da muss ich immer wieder dran denken, wenn ich, wie du sagst, so die Leute mit so einer Fresse in der U-Bahn hocken, kein Bock auf die Scheiße. Natürlich habe ich auch nicht jeden Tag Bock auf die Arbeit zu gehen. Ja, aber letztendlich, wenn ich da bin, ist alles gut, dann läuft's. Und wenn du dann siehst, also ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einem Bekannten, der arbeitet bei einer Bank, ne? Und der singt im Chor mit meiner Frau und die hat dann auch gesagt, das ist bei der Bank, was macht denn der da? Ja, keine Ahnung. Da ich sag mal, was machst denn du? Und dann sagt er, ja, keine Ahnung. Der geht nach Hause und weiß nicht, was den ganzen Tag irgendwie, der hat nichts in der Hand, ja. Der hält irgendwelche Vorträge und der weiß selber nicht so genau, wie er sich da einordnen soll. Das ist doch, weiß nicht.
Ja, ich bin ja da auch in der Realität verhaftet. Das ist mir immer wichtig. Auf der einen Seite möchte ich nach den Sternen greifen, auf der anderen Seite stehe ich mit beiden Beinen auf dem Boden. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und mir ist durchaus bewusst, dass ich schon privilegiert bin, dass ich sagen kann, ich probiere das jetzt einfach aus und sehe, was passiert. Entweder es wird gut oder es wird nicht gut und darf dann morgens lächelnd aus dem Haus gehen. Ich weiß, dass es durchaus auch Familien gibt, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Klar. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man auch in diesem Fall sich seine Freiräume schaffen kann, um sich da nicht ganz tief runterzuziehen. Und die muss man suchen. Und dazu muss man sich auch wieder, und das ist ja so eins meiner Hauptanliegen, such dir dein eigenes Netzwerk. Geh hin zu Menschen, die dir gut tun, weil man sich gegenseitig nicht nur unterstützen kann, sondern auch inspirieren und motivieren kann. Und das möchte ich tatsächlich, wenn ich Autoren und Autorinnen mit begleite, auch dazu motivieren und zu schauen, was ist denn dein Weg? Ich hasse wirklich Menschen, die hingehen und sagen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, das muss so und nicht anders. Und genau diesen Weg. Und ich denke immer, nee, wir sind alle individuell. Es gibt so eine große Vielfalt. Dein Weg muss nicht mein Weg sein. So wie du gerne Leben rettest, sage ich, wenn ich allein dran denke, die ganze Ausrüstung zu tragen, werde ich keine zwei Schritte mehr gehen. Ich bin da einfach, ja, aber das ist ja das Schöne, dass es Menschen gibt, die ihre Berufung und ihre Leidenschaft in den unterschiedlichen Bereichen letzten Endes sehen. Und jeder hat ein gewisses Kontingent an Freizeit und da kann man doch schon mal anfangen, das sinnvoll zu nutzen. Oder dass man eben nicht die Ziele so hoch steckt, dass man das Gefühl hat, ich werde die niemals erreichen, sondern man schaut, dass man das kleinschrittig macht. Wo sind denn meine nächsten Ziele? Was kann ich wirklich erreichen? Und dann auch bewusst Pause machen, zurückblicken und mal sehen, was hat man denn geschafft? Jeder, der jetzt gerade zuhört, zuschaut, atmet, der ist bis dahin gekommen in seinem Leben. Und mir kann keiner erzählen, dass er nichts in dieser Zeit erreicht hat. Und das vergessen wir allzu oft. Ganz, ganz häufig bekomme ich mit, da wird einem auch aufgezählt, oh, ich habe gesehen, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat da mehr Erfolg, der hat da mehr Umsatz, der hat da die besseren Rezensionen oder der hat da das geilere Auto, whatever. Nee, guck doch mal, was du wirklich erreicht hast, was du noch erreichen kannst und wo man da einfach die Stellschräubchen drehen kann, damit du glücklich wirst. Dein Glück ist nicht das Glück der anderen. Und wenn man mal genau hinschaut, wie viele Menschen sind steinreich und du bekommst mit, wollen wir jetzt nicht von den schlimmsten Sachen ausgehen, ja, aber die in Depressionen verfallen oder Schlimmeres, weil Geld allein und Porsche und drei Villen, das ist es halt auch nicht unterm Strich, sondern das, was uns bleibt, ist zum einen unser Selbstwert und das andere sind Menschen, die für mich da sind und die ich mir aber auch gezielt raussuche. Ja, und deswegen Netzwerken, Menschen kennenlernen und die einem nicht gut tun, da müssen sich dann auch die Wege trennen. Das ist einfach so. Und wenn man das mal erkannt hat, dann wird alles gut und dann schreiben wir schöne Geschichten und dann sind wir glücklich mit, ich habe ein Buch in der Hand. Ob das morgen einen Literaturpreis kriegt oder nicht, ist dann erstmal zweitrangig, drittrangig, viertrangig. Ist mir eigentlich völlig scheißegal.
Gut, das ist ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Wir könnten jetzt noch stundenlang weiter philosophieren, aber ich glaube, dann verfremden wir hier den Zweck des Podcasts. Leute, geht nach Oppenheim. Wie gesagt, der Google Maps Link kommt in die Shownotes. Da könnt ihr euch direkt hinten navigieren lassen. Geht zu Sissi, lernt sie kennen. Tolle Frau, hat, wie ihr seht, auch den Durchblick im Leben. Und wenn ihr schreiben wollt, dann, wenn ich wo am wunderschönen Rhein, in der schönen Altstadt von Oppenheim. Und da macht es dann Spaß und da kriegt ihr auch die richtigen Sachen beigebracht und ihr müsst nicht in die Spiegel-Bestsellerliste. Das verspreche ich. Gut, Sissi, möchtest du noch etwas an unsere Zuhörende abgeben? Irgendwas ist, was dir auf dem Herzen liegt oder hast du dich jetzt philosophisch ausgekotzt?
Ich finde immer, wir sind halt ganzheitlich zu sehen, ohne in esoterische Dinge abzudriften. Das ist mir einfach wichtig. Meldet euch einfach jederzeit. Maddie verlinkt alles unten, wer Fragen, Anregungen und dergleichen hat. Ich bin jederzeit da und freue mich da auch immer, wenn ich den einen oder anderen auf seinem Weg begleiten darf.
Genau.
Und Bücher habe ich auch geschrieben. Die dürft ihr auch kaufen und lesen, auch wenn es ein bisschen untergegangen ist.
Alles verlinkt, geht auf deine Homepage und Google Maps Link. Kommt alles in die Shownotes und die Leute finden dich schon. Gut, dann vielen herzlichen Dank, dass ich dir deine Zeit stehlen wollte oder dass du sie mir geschenkt hast. Ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht und wir haben wieder eine interessante Folge gestaltet hier im Buchgebabbel. Und ich denke mal, das wird nicht das letzte Gespräch gewesen sein mit uns beiden. Und wir werden
uns schon aufs nächste.
Der nächsten Messe bestimmt auch wieder mal treffen und ein bisschen schwätzen, wie man das halt so gerne macht. Ne? Gut, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Mach was draus. Und ja, bleibt nur noch Tschüss zu sagen. Macht's gut. Tschüss. So, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat der Buchtipp geholfen. Alle Links natürlich in den Shownotes dazu. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dann schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei, www.medimüller.de, natürlich auch in den Shownotes zu finden. Und wenn ihr ein Buch geschrieben habt und findet, dass das toll genug ist, dass ich das hier mal vorstellen könnte, dann schreibt mir das doch. Ist egal, ob ihr Self-Publisher seid oder Verlagsautor, ist überhaupt kein Problem. Das Gleiche gilt natürlich auch für Verlegerinnen und Verleger. Also her mit euren Büchern, ich lese sie gerne und wenn es mir gefällt, dann stelle ich es hier vor, denn hier bleibt alles positiv. Was mir nicht gefällt, wird unter den Tisch gekehrt. Ganz am Schluss der Hinweis, ich bin Unterstützer der Kinderengel Rhein-Main. Wer das ist, findet ihr in den Shownotes. Das ist eine mir ans Herz gewachsene Organisation, die sich dazu aufopfert, Familien zu helfen, die lebensbedrohlich erkrankte Kinder haben. Was genau die machen, findet ihr einmal in den Shownotes und da natürlich auch der passende Link zu ihrer Homepage. Also, bis zum nächsten Buchgebabbel. Es grüßt der Medi. Macht's gut, schönen Tag, wo immer ihr auch seid.